Börsenradio Network. Der Kommentar.
Nicolas Kreutz, CEO von Invios.
Sie hatten uns Anfang August im letzten Interview erzählt, dass Sie angefangen haben, die Aktienquote herunterzufahren. Statt 80% Aktienquote nur noch 30%. Gewinne mitnehmen, Ernte einfahren, wenn man es so nennen möchte. Sie hatten Saisonalität unter anderem angesprochen. Dann kam der beste August aller Zeiten bei uns und der beste seit Jahrzehnten an der Wall Street. Wie sind Sie damit umgegangen? Haben Sie Ihre Meinung geändert?
Ja, natürlich. Das gleicht ja so ein bisschen dem Wellenreiten. Wenn Sie meinen, es bricht eine Welle, dann gehen Sie raus. Und wenn Sie dann wieder erwarten, nicht bricht, dann warten Sie auf die nächste Welle und nehmen Sie sie dann gleich wieder mit. Also es geht um das tägliche Einschätzen, um auch Fehlentscheidungen zu revidieren, immer täglich das einzuwerten, wie weit die Asset Allocation stimmt. Das ist letzten Endes der Garant dann für langfristigen Erfolg. Will heißen, der August, ich würde ihn mal relativieren, er ist natürlich von der Saisonalität, ist der August und der September sind das die beiden schlechtesten Börsenmonate. Im DAX gesprochen hatten wir plus 4%, das ist gut, aber jetzt nicht ganz außergewöhnlich. Und der September hat ja schon genau diese plus 4% mehr als egalisiert. Der September trägt also seinen Namen Rechnung.
Ja, momentan ist das Momentum tatsächlich irgendwie raus. Es geht zumindest seitwärts, noch nicht wirklich abwärts. Das ist ja das nächste Ding. Also heute dann doch, weil die Fed-Sitzung von gestern Abend hat keine Impulse gebracht. Die Börsen im Minus. Sie wollen ja antizyklisch vorgehen. Sind solche Tage wie jetzt dann vielleicht ein Zeitpunkt für Sie wieder reinzugehen? Oder ist da doch das größere Momentum, das größere Setting, das mehr eine Rolle spielt?
Ja, also in der Tat. Wir sehen das in signifikanten Leitindizes. Die Bollinger Bänder zusammenlaufen, das heißt, wir stehen wieder kurz vor einer Entscheidung, eines Marktausbruchs, in welche Richtung auch immer. Wir sehen aber auch eine relative Stärke, die derzeitigen Stände mit einer Seitwärtsvolatilität einhergehend, merkt man schon, dass da auch gewisse Unterstützung aus dem Markt herauskommt. Das heißt, wenn der Markt etwas konsolidiert, gibt es immer wieder Käufer, die sukzessive auch in den Markt reingehen. Wir haben, Sie hatten es ja gerade angesprochen, unser derzeitiges Aktienexposure von 30 jetzt auf 50 wieder erhöht. Sind damit etwas positiver als Delta-neutral. Wir fahren damit eigentlich relativ gut. Da haben wir natürlich auch eine etwas höhere Volatilität, aber man kann sagen, dass man nur mit quasi der Hälfte des Risiko-Exposures wirklich im Markt ist, weil wir nach wie vor davon ausgehen, dass wir im September noch weiterhin seitwärts und leicht auch konsolidieren. Wir haben es ja auch in Nasdaq gesehen. Die Allzeithochs, davon haben wir uns doch jetzt relativ vehement entfernt und das trägt natürlich dann auch, wenn man sich die großen FANGs anschaut, hat das auch Auswirkungen auf den S&P etc. Und das kann man den Märkten jetzt auch in den letzten 14 Tagen durchaus auch entnehmen.
Okay, gerade Nasdaq und große FANGs, die sind ja auch wie verrückt gelaufen. Da ist klar, dass da irgendwann mal Schluss sein musste. Die Frage ist nur, kommt da jetzt eine richtige Korrektur? Sind das Gewinnmitnahmen? Ist das ein bisschen Konsolidierung, der Begriff, den Sie gerade gewählt haben? Oder steckt da vielleicht doch mehr dahinter? Es sind ja Unsicherheitszeichen, Wolken am Himmel, also die Corona-Lage verschärft sich wieder. In den USA war sie ja nie entschärft, bei uns verschärft sie sich wieder, die US-Wahl steht an und so weiter. Also Fragezeichen werden mehr, Bewertungen sind auch schon in, ich würde mal sagen, Bereiche gelaufen, wo man durchaus ein Fragezeichen setzen kann. Kommt da denn jetzt noch mehr oder ist jetzt eher ja so Seitwärtsmarkt, Luft raus? Wie ist Ihre Einschätzung?
Ja, also wir alle besitzen ja leider nicht die Kristallkugel. Nichtsdestotrotz wage ich mich auch etwas vor und sage, auf die kurze Sicht sind Prognosen vielleicht möglicher als auf die mittel- bis langfristige Sicht. Wir werden im September noch mit einer hohen Volatilität seitwärts und leicht dann auch noch konsolidieren. Und ich gehe fest davon aus, dass wir im vierten Quartal auch mit Aufhellung der Daten, und wir sehen es ja auch bei einzelnen Frühindikatoren, dass der Kapitalmarkt bzw. die Börse auch weiterhin anzieht, also die Leitbörsen. Denn Sie kennen ja auch den Begriff unter institutionellen TINA, there is no alternative. Es gilt auch sicherlich die Angst, nicht dabei zu sein. Das heißt also, wir haben immer wieder auch ein unterstützendes Element und mit der Verbesserung der konjunkturellen Daten, die definitiv natürlich auch etwas mit der Vakzinentwicklung zu tun hat, aber auch da sind ja vielversprechende Ansätze, gehe ich fest davon aus, dass wir bis zum Ende des Jahres durchaus noch ein einstelliges prozentuales Wachstum über den gesamten Kapitalmarkt global gesehen noch erzielen werden. Das heißt also, da durchaus jeden Rücksetzer zu nutzen, weil man an der Aktie derzeit auch aufgrund der geldpolitischen, expansiven Politik einfach keine Alternativen hat. Und mit sinkenden Realzinsen sehen Sie ja auch die Flucht. Und da muss man eigentlich auch darauf achten, dass man diversifiziert, eben halt auch über Instrumente, über die Assetklassen. Schauen Sie sich die Edelmetalle an, Gold, Silber. Ansätzen, also viele Alternativen, die sich da für den Markt und für den einzelnen Investor ergeben.
Genau, wollte ich gerade sagen. Tina, there is no alternative. Da haben Sie ja selbst im letzten Interview ausführlich quasi gegen argumentiert, indem Sie Edelmetalle so stark gewichtet haben. 25% hatten Sie damals gesagt. Gold ja, aber nicht als Safe Haven, wie er häufig bezeichnet wird. Das haben Sie auch ganz klar gesagt, dass Gold eben keinesfalls dieser sichere Hafen ist, als der immer bezeichnet wird. Wie ist denn inzwischen die Lage bei Ihnen? Gold und Silber, wie sind Sie aufgestellt?
Also in der Tat, also Gold hat eine hohe Volatilität, wenn man, und das verkennen viele, wenn man die Volatilität in den letzten 25 Jahren mal einfach mal durchschnittlich sieht, dann schwankt Gold um 75%, um den inneren Wert nach oben als auch nach unten. Unser derzeitiges Exposure liegt mit Gold und Silber gleichmäßig verteilt auf derzeit auch 13,71%. Wir haben eine etwas höhere Cash-Haltung. Silber gefällt uns sehr gut. Ich hatte Ihnen ja auch, ich meine, vor 2-3 Monaten den Hinweis bezüglich Silber gegeben, weil wir das Gold-Silber-Ratio, also das Verhältnis, wie viele Unzen man für Gold aufwendet bzw. für Silber aufwendet, um eine Unze Gold zu erzielen, das lag immer so bei 60. Das heißt, eine Goldunze benötigt man 60 Silberunzen. Das ist das ganz langfristig über viele Jahrzehnte dauernde Gleichgewichtspreis, so kann man es vielleicht definieren. Und das Verhältnis war bis jetzt in den August rein, vor den August rein, bei 120. Das heißt, man musste 120 Einheiten Unzen Silber dazu aufwenden, um eine Unze Gold zu beziehen. Das ist also ein ganz krasses Missverhältnis und Gold ist ja dann, beziehungsweise Silber ist ja dann auch mit ausgebrochen, so als kleiner Bruder zu Gold. Wir haben darüber hinaus, wie gesagt, auch mit den sinkenden Realzinsen, mit der Angebotssituation, die Scheidefabriken, die Gold quasi ausscheiden, die können nicht parallel fahren, sondern die fahren erst die Goldproduktion hoch, weil das natürlich auch das margenträchtigere Geschäft ist. Und Silber steht da immer hinten an, das ist also auch eine gewisse Angebotsverknappung. Und wenn man dann darüber hinausschaut, dass wir Silber als sehr gut leitendes Element oder Metall eben halt auch in der Technologiebranche benötigen, in der Automobilbranche, im Bereich Solarzellen, Entwicklung. Also all diese Dinge spielen eigentlich auch auf der Nachfrageseite zu einem mindestens konstanten, eher noch vielversprechenden Silberpreis. In der Relation würde ich jetzt auch sagen, Silber ist definitiv auf Buy gestellt. Wir erwarten, dass das sicherlich noch irgendwo an den Spotpreis von 30 US-Dollar heranreicht.
Bei Gold dagegen gab es ja eine Art Konsolidierung. Wir haben diese Höchstkurse gesehen im August und danach ging es runter und nicht wieder zurück zu diesen Höchstkursen, die wir als Höhepunkt der Goldrallye gesehen haben. Ist da jetzt auch erstmal Stopp oder erwarten Sie, dass Gold auch nochmal kommt?
Also man sollte als Investor wirklich mit einem aktiven Ansatz immer schauen, wo das Momentum ist. Und wenn wir ein hohes Momentum haben, dann geht man in diesen Markt rein, Stichwort Wellenreiten, und sobald dann etwas bricht, sollte man mit Trailing Stops entsprechend eben halt auch wieder aus dem Markt rausgehen, sodass man diese leichte Abwärtskonsolidierung, als Gold dann unter 2000 US-Dollar wieder gelaufen ist, ja, diese Entwicklung gar nicht komplett mitmachen musste. Sie sehen es ja im Verhältnis, wir haben Silber gleichteilig aufgebaut und das war mit die vielversprechendste Situation. Also nichts ist in Stein gemeißelt, man muss einfach täglich seine Position überprüfen. Wenn man dafür die Zeit nicht hat, dann sollte man es einfach auch einem professionellen Investor als Mandat übertragen, sodass der täglich wirklich drauf schaut, dass das Geld nach unten hin abgesichert ist und nach oben hin eben halt auch Renditen erzielen darf.
Jetzt hatten Sie sich ja optimistisch gezeigt für baldige Corona-Besserung. In einem Halbsatz haben Sie gerade von einem Impfstoff gesprochen, der bald da sein könnte. Wenn man so optimistisch an die Sache rangeht, dann könnte man ja, wenn man antizyklisch denkt, was Sie ja auch oft betont haben, eigentlich die Rechnung anstellen, dass es bald Zeit wäre, auch die Zykliker wieder zu kaufen. Die haben am meisten auf den Deckel gekriegt. Hätten bei einem Impfstoff und damit einer Normalisierung der Wirtschaft und sagen wir mal generell der gesamten Welt ja dann auch ein riesengroßes Aufholpotenzial. Die Frage habe ich jetzt schon einigen Interviewpartnern gestellt, aber die meisten sagen mir, naja, so weit ist es noch nicht. Ich würde mir diese Gedanken mal im November, Dezember machen. Wenn ich jetzt Sie sprechen höre, dann denke ich mir fast, November, Dezember wäre vielleicht ja schon zu spät.
Ja, in der Tat. Also wenn wir auf unsere Musterportfolien schauen, im Rahmen der Vermögensverwaltung, aber auch insbesondere bei unserem Invios Vermögensbildungsfonds, haben wir die zyklischen Werte leicht übergewichtet. Wenn man eine ausgewogene Benchmark abzielt, dann hat man zyklische Werte um 30%. Da liegen wir mit 33% im Aktienbereich rüber. Das heißt, Rohstoffe, Konsumgüter, zyklisch die Finanzdienstleistungen und im Immobilienbereich. Wir haben auch die sensiblen Werte, die ja in der Tendenz zu zyklischen zu zählen sind. auch übergewichtet mit mehr als 4%. Die Benchmark sieht auch da nur 39% vor. Wir haben es mit über 43% gewichtet. Und dementsprechend die defensiven Werte haben wir untergewichtet. Das heißt, das, was wir denken, sprechen wir aus und danach handeln wir auch. Und das entsprechend sind wir auch dann so auch positioniert.
Ja, dann sind wir gespannt, wie es weitergeht und worüber wir uns beim nächsten Mal unterhalten können. Herr Kreutz, vielen Dank.
Ich danke Ihnen, Herr Leben.
Börsenradio Network AG. Kompetent, aktuell, verständlich.